NDR Info. Themen des Tages.
Heute Abend mit Sebastian Ottowitz. Es brodelt in der Union. Auslöser ist der Kurs der Bundesregierung in Sachen Rente. Die Jungen in der Union wollen dem so nicht zustimmen. Der Kanzler steht ein wenig zwischen den Stühlen. Wer jetzt versucht, das Ganze zu retten, hören Sie gleich bei uns. Außerdem ist heute ja Volkstrauertag. Dazu gab es eine feierliche Gedenkstunde im Bundestag. Und es geht bei uns um Tennis. Die inoffizielle Weltmeisterschaft erlebt ihr Finale. Unsere NDR-Info-Themen des Tages. Wir beginnen mit der Union. Schon in den vergangenen Wochen hatte die sogenannte junge Gruppe der Unionsbundestagsfraktion klargemacht, sie wird sich querstellen bei der Rentenpolitik der Koalition. Das Kabinett hat den Entwurf zur Rentenstabilisierung schon verabschiedet. Auch die Unionsminister haben den Plänen der SPD-Arbeitsministerin Baas zugestimmt. Aber im Bundestag könnte es eng werden. Das musste der Kanzler auch auf dem Deutschlandtag der Jungen Union gestern spüren. Da gab es großen Gegenwind der Jungen in der Union, denn denen ist das Rentenpaket schlicht zu teuer. Der Gegenwind war so groß, dass der Kanzler in Erklärungsnot kam. Er war heute kurzfristig zu Gast im Bericht aus Berlin bei Anna Engelke im ARD-Hauptstadtstudio. Hier Auszüge aus diesem Interview.
Bei der Jungen Union, das ist normalerweise für Sie ein Heimspiel. Ich habe das im vergangenen Jahr gesehen, als Sie in Halle dort waren. Da gab es frenetischen Jubel. Und es sind Ihre treuesten Unterstützer. Haben Sie jetzt gerade wegen des Rentenpakets Ihre treuesten Unterstützer verloren?
Ich interpretiere das so nicht. Ich komme selber aus der Jungen Union und ich bemühe mich auch um die Zusammenarbeit, auch mit der jungen Gruppe im Deutschen Bundestag. Aber ich bin als Bundeskanzler nicht nur einer Gruppe gegenüber verantwortlich. Ich bin gegenüber dem ganzen Land in der Verantwortung und ich bin auch gegenüber der ganzen Bundestagsfraktion und vor allem gegenüber der ganzen Bundesregierung in der Verantwortung. Und wir haben einen Koalitionsvertrag miteinander abgeschlossen und in dem steht genau das drin, was wir jetzt in diesem Gesetzentwurf in den Deutschen Bundestag eingebracht haben.
Es ging ja auch darum, um die Junge Union zu werben. Und da war dann doch der eine oder andere Ton, der offenbar bei der Jungen Union nicht so als Werben und umworben werden angekommen ist bei Ihnen.
Das ist jedes Mal eine individuelle Einschätzung. Ich habe mich sehr darum bemüht. Ich bin lange da geblieben. Ich habe mich der Diskussion anschließend mit der Jungen Union noch gestellt. Ich setze die auch fort. Wir werden das auch hier im Deutschen Bundestag in Berlin fortsetzen. Ich habe eine Meinung und ich vertrete jetzt nicht mehr die Opposition, sondern ich bin der Regierungschef und ich muss dafür sorgen, dass diese Regierung zusammenbleibt. Und die Basis für unsere Verabredung, der übrigens auch die Junge Union zugestimmt hat, ist der Koalitionsvertrag.
Die Junge Union, die junge Gruppe im Bundestag mit ihren 18 Abgeordneten ist das eine. Aber es gibt ja auch andere prominente Mitglieder, zum Beispiel ihres Kabinetts, die sich geäußert haben. Katharina Reiche, die Wirtschaftsministerin, Gesundheitsministerin Nina Wagen, die das Rentenpaket kritisch sehen. Und dann auch Manuel Hagel, der Mann, der für die CDU in Baden-Württemberg im nächsten Jahr gewinnen will, der hat auch Kritik an dem Rentenpaket geübt. Der war auf dem Deutschlandtag der Jungen Union, außerdem auch noch CSU-Chef Markus Söder und auch Unionsfraktionschef Jens Spahn, die schon der Jungen Union signalisiert haben, noch mal zu reden. Sie haben das gerade gesagt, das Kabinett hat diesen Entwurf verabschiedet, es ist im Bundestag. Und jetzt sagt aber Ihr Vizekanzler Lars Klingbeil, er will gar nicht noch mal darüber reden. Hören wir es mal uns kurz an.
Und ich sage euch in aller Klarheit, an diesem Gesetz wird nichts mehr geändert, liebe Genossinnen und Genossen. Wir stehen beim Thema Rente. Das werden wir im Bundestag verabschieden. Und das ist gerecht, liebe Genossinnen und Genossen.
Gehen Sie noch mal auf die Sozialdemokraten zu, um über den Kompromiss zu reden?
Ist ja die Frage, worüber streiten wir oder worüber diskutieren wir jetzt gegenwärtig eigentlich? Auch die Junge Union stellt nicht in Frage, dass wir bis 2031 das Rentenniveau halten. Das stellt niemand in Frage. Und das steht im Gesetz. Und über die Frage, was danach geschieht, sprechen wir getrennt und losgelöst von diesem Gesetzespaket. Und ich bin sehr dafür, dass wir noch mal präzise sagen, was wir sonst noch alles wollen. Wir fangen an mit einer längeren Lebensarbeitszeit durch die Aktivrente. Ja, aber das müssen Sie mich schon sagen lassen, Frau Engelke. Wir müssen, glaube ich, mal auch für die Zuschauer erklären, worüber geht eigentlich der Streit.
Das machen wir gleich. Es ist ja, dass dieser Streit an diesem Wochenende Ihnen um die Ohren geflogen zu sein scheint. Also auch die Heftigkeit dieses Streits. Auch deswegen sprechen wir jetzt ja miteinander. Haben Sie das unterschätzt?
Wir haben das in der Bundestagsfraktion schon vor einiger Zeit diskutiert. Ich habe die Einwände in der Bundestagsfraktion gehört. Ich habe mit den Kolleginnen und Kollegen darüber gesprochen.
Ich hoffte und hatte den Eindruck, dass Sie letztendlich auch die Sache der jungen Gruppe unterstützen.
Ja, ich unterstütze es, dass wir für die Zeit nach 2031 in unserem Rentensystem grundlegend etwas ändern und nicht zum Status quo ante, also zu dem, was wir heute haben, einfach zurückkehren. Das unterstütze ich. So, wir haben einen Gesetzentwurf, der geht bis 2031 und jetzt diskutieren wir über die Zeit nach 2031.
Wie wollen Sie die junge Gruppe und die, die diesen Gesetzentwurf kritisch sehen? Und das haben wir jetzt ja auch in Rust gehört. Das war jetzt ja nicht einfach nur so ein bisschen kleines Lüftchen. Das war, ist Ihnen ja richtig Gegenwind ins Gesicht geblasen. Wie wollen Sie die überzeugen? Sie haben das ja auch gesagt in Rust, dass Sie auf die Rentenkommission setzen und dass dann letztendlich die Sorgen der Jungen Union nicht mehr berechtigt sind. Aber die glauben Ihnen ja an der Stelle nicht.
Die erste Entscheidung haben wir schon getroffen. Wir werden die Rentenkommission jetzt noch in diesem Jahr einsetzen. Und die wird auch so besetzt werden, dass auch diejenigen, die das jetzt alles kritisch sehen, mit dabei sind. Die Rentenkommission wird vor der Sommerpause 2026 ihre Arbeit bereits abschließen. Und wir werden unmittelbar danach auch in Gesetzgebungsverfahren gehen. Und wir können gerne, das will ich auch gerne mit der SPD besprechen, uns jetzt noch mal in einem Begleittext zu diesem Gesetzentwurf darauf verständigen, dass wir, so wie im Koalitionsvertrag vereinbart, die es jetzt wirklich ernsthaft in dieser Wahlperiode machen. Noch einmal, die Betroffenen brauchen ja auch Zeit, um sich darauf einzustellen, dass sich hier etwas ändert. Wir müssen etwas ändern. Ich bin mit der Jungen Union in der Sache gar nicht auseinander. Es geht jetzt nur um die Frage, wie gehen wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten mit diesem Thema um? Und ich glaube, da haben wir in der Regierung einen vernünftigen Vorschlag gemacht.
Bundeskanzler Merz war das im Gespräch bei Anna Engelke im Bericht aus Berlin. Wie erwähnt, waren das jetzt nur Auszüge aus diesem Interview. Die ganze Sendung natürlich in der ARD-Mediathek. Wir wollen dieses Gespräch aber jetzt nochmal einordnen mit Hans-Joachim Viehweger aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Hans-Joachim, vielleicht erstmal dein Eindruck. Wie gut ist es dem Bundeskanzler denn gelungen, dieses Thema Rentenstreit und diese ganze Diskussion wieder einzufangen?
Also ehrlich gesagt überhaupt nicht. Er hat ja im Wesentlichen nur das wiederholt, was er schon bei der Jungen Union gesagt hat. Also macht euch keine Sorgen über die Zeit nach dem Jahr 2031. Bis dahin werden wir so viel ändern, dass man nicht einfach die Zahlen hochrechnen kann, die da jetzt im Raum stehen. Es soll doch eine Reformkommission geben und die macht dann Vorschläge. Was neu war, war ein bisschen dieser Vorschlag eines Begleittextes, vielleicht ein Entschließungsantrag, mit dem die Bedenken der jungen Abgeordneten, dass eben in den 30er Jahren sehr viele weitere Mehrausgaben drohen, zerstreut werden sollen.
Ein Begleittext, wie soll das konkret aussehen? Hat Merz das noch mal ein bisschen präzisiert?
Das hat er noch nicht und deshalb wird es auch spannend sein, was man davon erwarten kann. Denn es prallen ja oder es fahren ja irgendwie zwei rollende Züge aufeinander. Wenn ich nur mal zwei Zitate vom Wochenende noch mal gegeneinander stelle. Pascal Reddick, der Sprecher der jungen Gruppe, sagt beim Deutschlandtag der Jungen Union, bejubelt, so wie der Gesetzentwurf jetzt ist zum Rentenpaket, werden wir nicht zustimmen. Und gleichzeitig sagt, nicht allzu weit entfernt, fast zur gleichen Zeit, Lars Klingbeil, SPD-Chef und Finanzminister, nur dass es klar ist, an diesem Gesetzentwurf von Bärbel Baas wird nichts mehr geändert. Also insofern, da rollen zwei Züge aufeinander zu. Und wie man da mit einem Begleittext, mit ein paar netten Worten, einem Entschließungsantrag vielleicht daran was ändern kann, im Moment sehe ich es noch nicht.
Das heißt also, so interpretierst du das jetzt auch nicht, dass das bedeuten würde, das Gesetz wird tatsächlich noch einmal aufgeschnürt, weil das war ja die Bedingung der jungen Gruppe in der Union, um zuzustimmen.
Genau, vielleicht um das auch deutlich zu machen, worum es da geht. Es geht ja um diese sogenannte Rentengarantie bis zum Jahr 2031. Das bedeutet, dass eben ein bestimmtes Rentenniveau von 48%, ist ein bisschen theoretisch, aber mal lassen wir uns mal dabei, erhalten bleiben soll. Warum ist es überhaupt in Anführungszeichen in Gefahr? Es gibt auch im Rentenrecht noch etwas anderes, nämlich den sogenannten Nachhaltigkeitsfaktor. Den hat mal eine rot-grüne Bundesregierung eingeführt und hat gesagt, in den Jahren, in denen sich das Verhältnis von Beitragszahlern zu Rentenempfängern verschlechtert, da wird der Aufwuchs, der Anstieg bei der Rente etwas niedriger ausfallen. Das führt natürlich mit der Zeit dazu, dass eben das Rentenniveau sinkt. Und das will man quasi stoppen oder diesen Nachhaltigkeitsfaktor will man aussetzen. Und die Frage ist, welche Folgewirkung hat das für die Jahre ab 2031? Bleibt man da, um es mal sozusagen, auf dem Absprungniveau von diesen 48% oder geht man auf das, was das Ziel wäre, wenn man quasi mit dem Nachhaltigkeitsfaktor arbeiten würde.
Und da hat der Bundeskanzler ja auch in diesem Interview im Bericht aus Berlin immer wieder darauf verwiesen, dass die Zeit nach 2031 ja gar nicht in diesem Gesetz mit drin sei, dass das außerhalb geregelt wird. Kannst du uns das nochmal einordnen? Geht dieser Streit also jetzt wirklich über eine Sache, die das jetzt schon im Kabinett beschlossene Gesetz gar nicht regelt, oder täuscht sich da Merz?
Also da kommen, glaube ich, drei Sachen zusammen. Einerseits ist Rentenpolitik ja immer langfristig. Man denkt mal nur an die Rente mit 67. Wann wurde die beschlossen? 2007. Aber sie wird ja erst 2029 komplett eingeführt sein. Also deshalb ist es oft schwierig zu sagen, das gilt jetzt nur bis 2031. Das Zweite, Merz übernimmt mit dem Satz, ja, den wir jetzt gehört haben, dass das, was im Gesetzentwurf von SPD-Ministerin Bärbel Baar steht, exakt das ist, was im Koalitionsvertrag vereinbart worden ist, die SPD-Sichtweise, während das die eigenen Abgeordneten ja zum Teil anders interpretieren, macht die Sache auch nicht leichter. Und drittens, schauen wir mal auf diese geplante Rentenkommission, die Merz erwähnt hat und von der er sich ja große Hoffnungen macht. Lassen wir die einfach mal nur eine längere Lebensarbeitszeit vorschlagen. Ist nicht ganz unwahrscheinlich, weil das eigentlich fast alle Experten im Rentenrecht machen. Kann die SPD dem zustimmen? Die ja immer klar gesagt hat, also für uns ist klar, mehr als 67 gibt's nicht. Und diese sogenannte Rente mit 63 ist nicht mehr 63, ist es bei 64 und ein bisschen was. Also da glauben einfach viele junge Abgeordnete der Union nicht daran, dass es noch weitere Reformen geben wird, so wie es Merz zumindest erhofft oder verspricht.
Die Fronten sind also ganz klar verhärtet bei dieser Rentenfrage. Die junge Union und die jungen Abgeordneten der Union auf der einen Seite, die SPD auf der anderen Seite. Und der Bundeskanzler irgendwie so in der Mitte zwischen den Stühlen. Gibt es denn aus deiner Sicht eine Möglichkeit, wie diese beiden Seiten irgendwie zusammenkommen?
Nun, dieser Begleittext ist ja offenbar so die Brücke, die der Kanzler den jungen Abgeordneten irgendwie gewähren möchte oder aufzeigen möchte. Wie gesagt, da wir den Text nicht kennen, nicht wissen, was er da genau reinschreiben will, bin ich mir unsicher, ob das wirklich ausreicht, um die Abgeordneten dieser Rumoren, bei denen es ganz schön rumort, zu besänftigen. Und man muss auch eins sagen, die Abgeordneten der jungen Gruppe, die sprechen nicht nur für sich. Es gibt auch weitere Abgeordnete, die ganz schön zu kämpfen haben mit diesem Rentenpaket. Die werden auch durchaus von anderen unterstützt. Warum? Schauen wir noch mal ein bisschen zurück in die Geschichte quasi dieser jungen neuen Regierung. Es hatte begonnen mit den ganzen Schuldenpaketen und es war mit Sicherheit nicht das, mit denen die ganzen auch gerade neuen Unionsabgeordneten in den Wahlkampf gegangen sind. Also da ist das Gefühl da, das Thema Generationengerechtigkeit könnte irgendwie auf der Strecke bleiben. Also insofern schwierig, ob man einfach mit so einem Begleittext da eine gute Brücke schafft.
Aber Merz muss diese Brücke ja irgendwie hinbekommen, denn wenn die junge Gruppe, sage ich jetzt mal, innerhalb der Union stur bleibt, dann droht das Gesetz zu scheitern.
Ja, ich wage jetzt mal eine ganz schwierige Prognose. Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, wie dieses Gesetz durch den Bundestag geht, wenn der Kanzler es nicht mit einer Vertrauensfrage verbindet. Denn dann hätte er quasi die Abgeordneten, würde er sie quasi sagen, also so nett es ist, dass ihr bei der Rente anderer Meinung seid, aber es geht jetzt wirklich um die Koalition. Indirekt hat er ja schon gesagt, es geht hier auch um den Bestand der Koalition, aber er müsste es dann quasi formal machen. Nur jeder weiß gleichzeitig auch, wenn ein Kanzler irgendwann mal mit dem Thema Vertrauensfrage anfängt, dann ist es meist schon nahe am Ende einer Koalition.
Vielen Dank für diese Einschätzung an Hans-Joachim Viehweger aus unserem Hauptstadtstudio. Ja, vor diesem Interview von Friedrich Merz im ARD-Hauptstadtstudio und nach seinem Auftritt auf dem Deutschlandtag der Jungen Union gestern, da stand für den Bundeskanzler noch ein anderer Termin im Kalender, nämlich Gedenkstunde zum Volkstrauertag im Deutschen Bundestag heute Vormittag. Benjamin Großkopf hat das Gedenken im Plenarsaal verfolgt.
Immer zwei Sonntage vor dem ersten Advent gedenkt Deutschland der Toten von Krieg und Gewaltherrschaft. In diesem Jahr ist Italien das Partnerland. Staatspräsident Mattarella erinnerte im Bundestag an die schätzungsweise fast 100 Millionen Toten des Ersten und Zweiten Weltkrieges und schlug einen Bogen zur Gegenwart. Gelehrt hätten beide Kriege ein nie wieder wieder. Doch es gebe wieder Antisemitismus, Rassismus, Gewalt. Mattarella betonte, Krieg treffe nie nur Soldaten, sondern vor allem die Zivilbevölkerung. Das zeige sich gerade etwa in der Ukraine oder im Sudan. Anschließend sprach Bundespräsident Steinmeier das traditionelle Totengedenken. Es wurde mehrfach angepasst und ist in diesem Jahr erweitert auf Menschen, die von den Nazis wegen ihrer geschlechtlichen oder sexuellen Identität verfolgt und getötet wurden. Außerdem erinnert es an Polizistinnen und Polizisten, die im Einsatz ums Leben kamen.
Der Bundesaußenminister ist mal wieder im Ausland unterwegs. Das bringt der Job einfach mit sich. Am Nachmittag ist Johann Badefuhl losgeflogen Richtung Balkan. Dort ist er, naja, sozusagen auf Werbetour für die EU, Georg Schwarte.
Nach den Worten des deutschen Außenministers gehören die 6 Länder des westlichen Balkans untrennbar zur europäischen Familie. Kurz vor Beginn seiner Westbalkanreise hat Badefuhl um einen europäischen Weg für die 6 beitrittswilligen Länder von Bosnien-Herzegowina bis Montenegro geworben. Die EU, so der CDU-Politiker, sei kein fernes Versprechen, sondern ihre konkrete Perspektive. Deutschland sei seit langer Zeit ein enger Begleiter dieser Länder auf ihrem Weg in die Europäische Union. Die Reise beginnt der CDU-Politiker heute mit einem Besuch in Bosnien-Herzegowina. Morgen stehen dann mit Serbien, Montenegro und Albanien gleich 3 Länder auf dem Reiseprogramm. Montenegro und Albanien gelten derzeit als vielversprechendste Beitrittskandidaten. Weitere Stationen sind am Dienstag noch Kosovo und Nordmazedonien. Die Europäische Union hatte den Westbalkanländern 2003 den Beitritt in Aussicht gestellt, dafür aber massive Reformen in Wirtschaft, Justiz und Staatsführung eingefordert. Wegen des stockenden Beitrittsprozesses gibt es in der EU, vor allem auch mit Blick auf Länder wie Serbien, die Befürchtung, dass sich diese Länder stärker noch als bisher politischen Rivalen wie China oder Russland zuwenden. Laut Badefuhl gehe es jetzt vor allem darum, dass sich die beitrittswilligen Westbalkanländer trotz aller Desinformations- und Manipulationsversuche autoritärer Staaten wie Russland nicht vom eingeschlagenen Kurs abbringen ließen.
Georg Schwarte berichtete. Noch einmal zurück in den Bundestag. Noch nie ist eine Partei so knapp am Einzug ins Parlament gescheitert wie das BSW. Bei der vergangenen Bundestagswahl fehlten nur gut 9.500 Stimmen. Die Partei hat Einspruch gegen dieses Ergebnis eingelegt und fordert, dass neu ausgezählt wird. Darüber entscheidet der Wahlprüfungsausschuss des Bundestages. Das BSW wirft diesem Ausschuss vor, eine Entscheidung bewusst zu verzögern. Dagmar Pepping.
Sarah Wagenknecht lässt nicht locker. Die Gründerin des BSW pocht darauf, dass die Bundestagswahl komplett neu ausgezählt wird.
Es gab offenkundig systematische Zählfehler. Das heißt, Stimmen von uns wurden anderen Parteien zugeordnet oder zu Unrecht als ungültig gewertet.
Wagenknecht verweist auf nachträglich korrigierte Ergebnisse in einigen Wahlbezirken. Bei diesen Überprüfungen kurz nach dem Wahltag wurden dem BSW mehrere tausend zusätzliche Stimmen zuerkannt. Aber noch immer fehlen genau 9.529 Stimmen, um in den Bundestag einzuziehen. Die Entscheidung, ob alle Wahlzettel neu ausgezählt werden, liegt beim Wahlprüfungsausschuss des Bundestages. Von dessen 9 Mitgliedern gehören 5 den Regierungsfraktionen von Union und SPD an. Die AfD stellt 2 Abgeordnete, Grüne und Linke schicken jeweils einen Vertreter in das Gremium. Knapp 9 Monate nach der Wahl gibt es noch immer keine Entscheidung. Wagenknecht wirft den Mitgliedern eine Verzögerungstaktik vor.
Dort entscheiden Abgeordnete von Fraktionen, die alle Mandate verlieren würden, wenn wir einzögen. Es entscheiden auch die Vertreter einer Koalition, die ihre Mehrheit verlieren würde, wenn das BSW in den Bundestag käme. Und damit ist natürlich eine unbefangene Prüfung unseres Begehrens überhaupt nicht denkbar.
Carsten Müller sitzt für die CDU im Wahlprüfungsausschuss. Dort werde intensiv und sorgfältig gearbeitet. Von Verzögerung könne keine Rede sein.
Wir werden noch in diesem Jahr zu einer entsprechenden Beschlussfassung kommen. Und dabei sind viele, viele Sachverhalte, die vorgetragen worden sind, detailliert bearbeitet worden. Den Hinweisen ist nachgegangen worden. Das erfordert eine gewisse Zeit, damit das Ergebnis eben dann auch gut argumentierbar und über jeden Zweifel erhaben ist.
Bleibt die Frage, ob der Bundestag sozusagen als Richter in eigener Sache agieren sollte. Die Juraprofessorin Sophie Schönberger sieht das kritisch.
Ich halte tatsächlich den Bundestag für den falschen Ort. Es gibt gute historische Gründe, warum man die Wahlprüfung zuerst in die Hände des Parlaments gelegt hat. Aber das sind Gründe aus dem Kaiserreich, die sich in Zeiten einer unabhängigen Justiz im Grunde erledigt haben.
Die Ressourcen des Ausschusses seien begrenzt, die Materie schwierig, betont die Rechtswissenschaftlerin von der FU Berlin. Am Ende werde eh woanders entschieden.
Es ist nur ein weiterer Verzögerungspunkt und hat auch kaum eine Befriedungsfunktion, denn die strittigen Fälle gehen danach ohnehin alle zum Bundesverfassungsgericht.
Auch der Fall des BSW macht Sarah Wagenknecht deutlich.
Sobald der Wahlprüfungsausschuss entschieden hat, werden wir vor das Verfassungsgericht ziehen.
Zunächst einmal zieht das BSW vor das Reichstagsgebäude in Berlin. Jeden Montag wollen Parteimitglieder dort mit Laternen demonstrieren, so lange, bis der Wahlprüfungsausschuss seine Entscheidung getroffen hat.
Dagmar Pepping berichtete. In Hamburg, aber auch weit über die Stadtgrenzen hinaus, beschäftigt viele das Schicksal der vierköpfigen Familie, die im Urlaub in der Türkei so schwer erkrankt ist. Die beiden Kinder und ihre Mutter sind ja in dieser Woche verstorben. Der Vater liegt noch immer auf der Intensivstation. Vermutet wird eine Lebensmittelvergiftung, aber es wird noch ermittelt in der Türkei. Die Polizei hat inzwischen mehrere Menschen festgenommen. Über die aktuelle Situation vor Ort hält uns Claudia Steiner auf dem Laufenden.
In dem Hotel im europäischen Stadtteil Fatih, in dem die Hamburger Familie gewohnt hat, sind gestern zwei weitere Urlauber erkrankt. Das waren Touristen aus Italien und Marokko. Auch sie litten unter Übelkeit und Erbrechen wie die Hamburger Familie und sind ins Krankenhaus gekommen. Ihr Zustand ist aber nicht lebensgefährlich. Nachdem es eben jetzt mehrere Fälle in demselben Hotel gab, wird das ganz genau unter die Lupe genommen. Da wurden zum Beispiel Trinkwasserproben entnommen. Es wurde auch eine Schädlingsbekämpfung untersucht, die vor kurzem vorgenommen wurde. Die Behörden nahmen Gegenstände aus dem Hotel mit, um die im Labor untersuchen zu lassen. Das Hotel selbst ist von den Behörden inzwischen geschlossen worden und die Gäste sind auf andere Hotels verteilt worden. Es geht um den Vorwurf der fahrlässigen Tötung. Konkret untersucht wird zum Beispiel, ob die Restaurants vielleicht Hygienevorschriften missachtet haben oder ob vielleicht Lebensmittel verdorben waren oder eben auch, ob im Hotel fahrlässig bei der Schädlingsbekämpfung vorgegangen worden ist. Inzwischen gibt es 8 Festnahmen. Dazu gehört ein Restaurantbesitzer, der Hotelmanager, der Schädlingsbekämpfer, aber auch ein Bäcker. Der Vater ist nach wie vor im Krankenhaus, noch immer auf der Intensivstation und sein Zustand soll nach wie vor ernst sein. Ob er ansprechbar ist und überhaupt weiß, dass seine Frau und seine beiden Kinder gestorben sind, weiß man nicht. Die Frau und die beiden Kinder sind inzwischen in einem Ort im westtürkischen Afyonkarahisar beerdigt worden. Die Familie hat dort türkische Verwandte.
Aus Istanbul war das Claudia Steiner. Kommen wir zum Sport. 48 Teams werden im kommenden Sommer an der Fußball-Weltmeisterschaft teilnehmen. Und mittlerweile sind es 31 Nationen, die sich für die WM qualifiziert haben. Michael Augustin.
Nummer 31 ist Portugal. Der Europameister von 2016 hat auch ohne seinen gesperrten Star Cristiano Ronaldo den noch fehlenden Sieg eingefahren. Und wie? Die Portugiesen haben mit 9:1 gegen Armenien gewonnen. Die deutsche Fußballnationalmannschaft könnte morgen mit einem Unentschieden gegen die Slowakei ihren WM-Startplatz klarmachen. Dafür müsste sich das Team von Julian Nagelsmann im Vergleich zum Länderspiel in Luxemburg aber steigern.
Die Mannschaft wirkt sehr entschlossen, konzentriert. Ich glaube, vor dem Spiel morgens war man sicherlich ein bisschen nervös. Das gehört auch dazu, aber das macht auch den Reiz aus. Ich habe schon oft gesagt, dass viele Dinge, die, klar, wenn wir jetzt schon durch wären, wäre es total entspannt. Aber es hat auch einen Reiz, dass wir es nicht sind. Am Ende musst du die Dinge dann so nehmen, wie sie sind. Natürlich hätten wir in der Slowakei lieber gewonnen, aber das haben wir nicht. Und von dem her haben wir jetzt die Situation, wie sie ist. Und die kann man gut annehmen. Und in so einem K.O.-Spiel, in Anführungszeichen, liegt schon viel Reiz drin.
Bundestrainer Julian Nagelsmann 2 Tage nach dem 2:0 in Luxemburg und vor dem Spiel gegen die Slowakei. Das Hinspiel in Bratislava hatte das DFB-Team, wir haben es gehört, mit 0:2 verloren. Morgen stehen Kapitän Josua Kimmich und Abwehrspieler Nico Schlotterbeck wieder zur Verfügung. Wer ist der beste Tennisspieler des Jahres? Darum geht es bei den ATP-Finals in Turin. Und dort stehen sich der Südtiroler Jannik Sinner und der Spanier Carlos Alcaraz im Finale gegenüber. Beobachtet von unserem Reporter Tim Brockmeier. Tim, wer bestimmt das Match gerade?
Total ausgeglichen. Beide bringen regelmäßig und ohne große Probleme ihre Aufschlagspiele durch. Steht gerade 4:3 für den Spanier Carlos Alcaraz, die Nummer 1 der Welt. Allerdings hat Sinner jetzt gleich seinen eigenen Service. Kann also zum 4:4 ausgleichen. Das Match ist schon 40 Minuten alt. Das liegt aber daran, dass es für 10 Minuten unterbrochen war. Es gab einen Notfall auf der Tribüne. Da wurde eine Person lange behandelt. Die beiden Spieler warteten auf den Platz. Natürlich gab es dann auch keine Anfeuerungsrufe oder irgendwelchen anderen Jubel in der Halle. War sehr still für 10 Minuten. Aber wir hoffen, dass es der oder demjenigen gut geht. Jetzt kann wieder gespielt werden. Was wird entscheidend sein heute wahrscheinlich die Tagesform. Beide sind so gut und so weit weg vom Rest der Welt, aber beide gleich gut, dass sie eben am Ende ein bisschen Matchglück haben müssen und am Ende eben auch die bessere Form des Tages. Ich traue Carlos Alcaraz ein bisschen mehr zu. Er führt, wie gesagt, mit 4:3, aber bei Aufschlag Jannik Sinner.
Sagt unser Reporter Tim Brockmeier. Die deutschen Tennisspielerinnen sind aus der Eliteklasse des Billie Jean King Cups abgestiegen. Das ist der wichtigste Teamwettbewerb im Damentennis. Nach der überraschenden Niederlage gegen die Türkei hat das deutsche Team auch gegen Belgien verloren. Das Duell war schon nach den ersten beiden Einzeln entschieden, die Annalena Friedsam und Ella Seidel nicht gewinnen konnten. Richtig gut läuft es dagegen für die deutschen Teams bei der Beachvolleyball-WM in Adelaide. 7 Duos sind dabei und alle 7 haben am dritten Turniertag ihre Spiele gewonnen. Darunter auch die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler aus Hamburg. Die beiden stehen vorzeitig in der Runde der besten 32. Das Ganze bei 17 Grad und Regen in Australien, ein Wetter, das Wickler bekannt vorkommt.
Ja, es war tatsächlich perfekte Vorbereitung, hatten wir in Hamburg dafür, bei schönem Nieselwetter. Da war es sogar eigentlich noch schöner als hier in Adelaide, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass das die nächsten Tage Schritt für Schritt sich das Wetter bessert.
Die Form der deutschen Beachvolleyballerinnen und Volleyballer stimmt auf jeden Fall. Noch hat kein deutsches Team verloren. Gewinnerinnen und Verliererinnen gab es im Achtelfinale des DFB-Pokals. Aber der Norden war erfolgreich. Der VfL Wolfsburg hat mit 3:1 gegen den SC Freiburg gewonnen. Knapper war es in Hamburg, wo sich der HSV mit 4:2 im Elfmeterschießen gegen Bayer Leverkusen durchgesetzt hat. Trainerin Lise Brankau und ihrem Team ist damit ein Außenseitersieg gelungen. Leverkusen gehört im Gegensatz zum HSV zu den Top 5 der Liga.
Meine Spielerinnen können Fußball spielen. Ab und zu fehlen uns nur diese Mut am Ende. Ne? Wir haben bis jetzt nicht gewusst, wo wir stehen. Und langsam wissen wir, wer wir sind. Und auch mit dem Ball wissen wir, was wir können. Und langsam sind sie ein bisschen freier. Und ich glaube, das ist ein Prozess. Wir werden nicht ab jetzt alle Spiele gewinnen. Aber ich glaube, dieser Sieg heute gibt uns schon ein sehr gutes Gefühl, dass es auch unsere Entwicklung in die richtige Richtung ist.
Und eine Runde weiter ist auch Werder Bremen. Da ist das Spiel gerade eben zu Ende gegangen. Die Bremerinnen haben sich mit 5:4 im Elfmeterschießen bei RB Leipzig durchgesetzt.
Vielen Dank, das war Michael Augustin mit dem Sport und das waren auch unsere